ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Opening der Academy Awards 1989.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe meine Tabs zur Take That Trennung. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hä?
Hä?
Was?
Hä?
Moment.
Hab ich da richtig gehört?
Was ist denn jetzt los?
ARD Sounds?
Was soll das denn sein?
Wurde das da gerade gesagt? ARD Sounds?
ARD Sounds. Das war letzte Woche nämlich schon auf einmal plötzlich vor unserem Podcast davor.
Ja, aber da haben sie das da reingeschnitten.
Da wussten wir das
da
vorher
wussten
nicht.
Da wussten wir das noch nicht.
Und dann, also... Mir ist jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen.
Excuse me? Leute, die ARD-Audiothek ist Geschichte. Es ist wirklich so.
Ich hatte mich gerade dran gewöhnt.
Man darf das nicht mehr sagen. Es heißt jetzt ARD Sounds.
Ich habe die so lieb gewonnen, die ARD-Audiothek. Das wird mir richtig schwer fallen.
Naja, jetzt wollen wir dem mal keine Träne hinterher weinen. Wir müssen
doch,
nach vorne gucken. Es ist New Era. Es ist die neue Era. Ich weine
mich in den Schlaf jede Nacht.
Von ARD Sounds. Das müssen wir jetzt in unser Gehirn reinhämmern. Nicht mehr zu sagen, nee, so ist auch falsch. Es ist wie, denke nicht an einen blauen Elefanten. Man darf jetzt nicht mehr ARD-Audiothek denken, sondern nur noch ARD Sounds.
Leute, wir müssen die ARD-Audiothek gemeinsam leider loslassen. So ist es. Gib mir mal die Hände.
Sag nicht immer Audiothek.
Gib mir mal die Hand, Ja. Wir lassen jetzt zusammen die Audiothek hinter uns.
Okay.
Wie macht man das?
Tief einatmen? 1, 2, 3. Wusch oder sowas. Ja, herzlich willkommen hier heute bei ARD Sounds.
Alles ist so neu, alles ist so bunt.
Es ist bunt, ich raste aus. Guck mal, eine sprechende Vogelscheuche. Nein. Leute, folgt den goldenen Backsteinweg in die in ARD Sounds. Das hätte ich schon fast
wie heißt
falsch
denn
gesagt.
Jetzt der Artikel? Nach ARD Sounds? In ARD Sounds?
Bei
das findet
ARD
ihr auf
Sounds.
ARD Sounds?
In der App. In der ARD Sounds App. Denn die ist jetzt neu. Da sind alle ARD Audioformate jetzt gebündelt.
Ja.
Also alle Radiosender, alle Podcasts, wir zum Beispiel, aber auch die fabelhaften Boomer Boys, Oliver Welke und Oliver Kalkofe. Und die wohnen jetzt alle in ARD Sounds oder bei ARD Sounds zu Hause.
Das ist alles neu,
das
Leute. Schaut euch um. Der Weg dorthin, wie ihr den findet, ist, ihr müsst eure ARD Audiothek-App aktualisieren.
Nicht sagen.
Nein,
nicht
die alte
Deadname,
App.
Nicht Deadname.
Die alte App so. Aktualisieren und dann heißt es ARD Sounds bei euch, auch auf euren Handy drauf. Ich bin irgendwie total seitdem emotional zerrüttet.
ARD Sounds, es ist auf jeden Fall jetzt für mich schon das Jugendwort des Jahres geworden. Das wird Susanne Daubner noch vorlesen mal bei der Tagesschau. ARD Sounds.
ARD Sounds. 6-7.
Apropos Jugendwörter, Caro.
Ja.
Wir haben uns gedacht, weil hier in diesem neuen Gewand von ARD Sounds müssen wir uns ein bisschen neu orientieren, haben wir uns gedacht, rufen wir doch mal wieder unsere ehemaligen Praktikantin Chiara und Miller.
Ihr kennt sie alle noch aus der Folge Sephora Kids / Friday vom März 2024. Guck mal, so lange kennen wir die schon. Wenn ihr die Folge noch nie gehört habt, dann hört die doch gerne mal. Da hatten wir die beide nämlich für einen Tag bei uns im Podcast und haben mit denen über ihre Rabbit Holes geredet und es war sehr lustig mit den beiden. Und seitdem quatschen wir in unregelmäßigen Abständen hier im Podcast mit den beiden und haben ein kleines Spiel und stellen uns gegenseitig die Jugendwörter unserer Generation vor. Aber dazu gleich, erstmal holen wir die beiden nochmal hier in den...
Ja komm, wir holen sie mal in den Call.
In den Call rein. Hallo ihr beiden, da
sind
seid ihr.
Sie schon.
Hallo.
Als wir uns über unsere WhatsApp-Gruppe verabredet haben hier für den Call, da hat Miller erzählt, dass sie demnächst ihren 16. Geburtstag feiern möchte und dass sie da in den Vorbereitungen steckt. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Wie soll es aussehen, die Sweet 16 Party von Miller?
Ich mache nichts so Großes. Ich feiere zu Hause mit ein paar Freundinnen ein bisschen was Kreatives, bisschen süß und mit dem Thema Glitzer. Da freue ich mich sehr, das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Ja, aber ich bin ein riesen Glitzer-Fan, deswegen, ja, da freue ich mich sehr drauf. Und dann kommen nächste Woche Donnerstag ein paar Freundinnen rüber, helfen mir dekorieren.
Jetzt haben wir auch die Antwort auf die Glitzer-Verschwörung. Da haben wir mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Es gibt so eine weltweite Glitzer-Verschwörung, wo der ganze Glitzer hin ist und der ist bei dir, Miller.
Ja.
Bei dir zu Hause, bei der 16. Geburtstagsparty.
Definitiv. Der ist in meinem Essen, in meinen Klamotten, überall
drin. Das heißt, ihr bastelt an dem Geburtstag abends oder ist es nur das, was du deinen Eltern erzählst und jetzt hier in der Öffentlichkeit?
Nein, meine Eltern sind tatsächlich zu Hause. Ich habe so Leinwände bestellt und dann hat jeder sozusagen seine Leinwand mit so einem Gestell und kann die einfach bemalen mit natürlich ganz viel Glitzer.
Das ist ja total der wholesome, schöne Creative. Geburtstag. Also ich hatte an meinem 16. war durch die einzige fette Geburtstagsparty, die ich in meinem Leben je so gemacht habe. Und die war wild, Leute. Da hatte ein Junge aus meiner Stufe eine Platzwunde, weil die Party so wild war.
Was?
Und dann hat die andere aus meiner Stufe war die Tochter von einer Heilpraktikerin. Und die gesagt, ich habe Annika. Und dann hat sie ihm so Globuli gegeben für die Platzwunde. Und dann hat der andere gesagt, du musst was hinterher trinken. Und dann hat er dieses Globuli mit so einer Flasche Kölsch. Ja, Leute, ich findet ihr mich richtig cool, oder? Hatte ich so eine spannende Party-Anekdote hier.
Also ich trinke nicht, ich rauche nicht, aber noch nie an einer, was ist das denn?
Sehr gut. Ich auch nicht. Ich habe nur mal von einem Energy-Drink gekotzt. Das war meine größte Rauscherfahrung.
Mag ich auch nicht.
Ist einfach
nicht lecker.
Ja,
also bei mir kommt es auf Energy an, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde Red Bull, in so einer guten Arbeitsphase kann man das schon machen.
Chiara, wir verstehen uns. Du feierst auch noch dieses Jahr deinen 16.
Ja, also ich glaube, ich feiere das nicht so groß, weil ich mag das eigentlich nicht so gerne.
Ich bin auch nicht
auf Partys immer irgendwie überfordert.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe meinen 16. auch nicht gefeiert. Schon gar nicht so wild wie Caro.
Ich habe nur meinen 16. gefeiert.
Von uns
ich habe seitdem keinen Geburtstag mehr gefeiert. Wir sind auch eingeladen, ne, Miguel und ich, habe ich gehört.
Ja,
natürlich.
Auf deinen 16. Warum ihr natürlich auch gern gesehene Gäste hier seid bei uns, ist, weil wir ein kleines Spiel haben. Das spielen wir schon seit dem ersten Mal, als wir uns kennengelernt haben, dass ihr uns quasi Begriffe mitbringt, aktuelle Trends vom Schulhof, aus der Jugendsprache. Und wir wühlen nochmal so in unseren Gehirnen. Ja, was sind vielleicht Begriffe, die bei uns in der Jugend so sehr prägend oder geläufig waren, mit denen ihr vielleicht nichts mehr anfangen könnt? Oder vielleicht doch, das ist ja das Spiel, let's find out.
Also ich würde tatsächlich mit einem Thema starten. Also und zwar Jannis und Hanna.
Das hab ich mitbekommen. Leute, ich bin im Game.
Habe ich auch mitbekommen.
Und zwar ist es auf TikTok gewesen, dass eine Hanna, die eine random Person ist, sich in einem Kommentar negativ über ihren Ex-Freund geäußert hat, der Jannis heißt offensichtlich, den aber auch niemanden kennt. Und der hat irgendwie Scheiße gebaut, aber keiner weiß, was es ist. Und keiner weiß, wer die beiden sind. Und dann haben sich aber alle da draufgesetzt und beschimpfen jetzt diesen Jannis.
Das Internet hat sich darauf geeinigt, Jannis zu hassen.
Er ist schuld.
Genau, also genau. Es gab ein Video, wo halt die Überschrift des Videos war, was fängt mit J an und hassen wir alle? Und dann hat genau dieses eine Mädchen halt geschrieben, mein Ex in Klammern, Jannis.
Ja.
Und dann ist ganz TikTok schnell gegangen. Und mittlerweile wissen wir sogar, was Jannis falsch gemacht hat.
Wirklich?
Und zwar hat nämlich dann Hanna vor ein paar Tagen ein Video gepostet. Und zwar hat Jannis, jetzt um es kurz zu fassen, sie auf einer Party gefragt, ob die zusammen sein wollen. Aber halt war ein bisschen betrunken. Und dann hat Hanna ihn am nächsten Tag nochmal gefragt, ob er das ernst meinte. Und dann meinte er ja. Und dann hat er aber kurze Zeit später ihr dann gesagt, dass er es nicht fühlt und dass es jetzt vorbei ist. Und deswegen war Hanna dann ein bisschen sauer.
Uff, da hat Jannis aber mit den Gefühlen gespielt. Das geht gar nicht.
Genau, und jetzt hat halt einfach ganz TikTok das aufgegriffen. Zum Beispiel so Accounts wie von der Deutschen Bahn, Teddy und die Sparkasse haben jetzt Videos dazu gepostet. So Sachen wie, für Jannis gibt es in der letzten Sekunde noch mal einen Gleiswechsel, 5 Gleise weiter und so.
Okay.
Herzlich hat das jetzt einfach aufgegriffen.
Okay. Also da setzen sich jetzt verschiedene Firmen drauf, aber sind die beiden nicht auch noch sehr, sehr jung? Also sind die minderjährig nicht sogar?
Ich glaube, die sind in unserem Alter.
Ja, also wenn die so 16 sind, ich weiß nicht, wie lustig das dann dieser Jannis findet.
Ja.
Also auch wenn er Scheiße gebaut hat, liebe Firmen da draußen, muss man da jetzt nicht sich auf, da jetzt so draufsetzen und Jannis irgendwie dragen.
Okay, das nächste Sprichwort ist tatsächlich, oder Redewendung ist tatsächlich Firma.
Ah?
Nee, weiß ich nicht.
Firma.
Nee.
Das müssen wir raten, ja. Ne?
Also Firma könnte natürlich sein, dass man zum Beispiel eine Freundesgruppe hat, die man aufstellt wie eine Firma. Also mit denen man dann irgendwann so eine Firma plant, zum Beispiel. Dass man jetzt schon mal durch so die Kultur auf alle haben ihr eigenes Business am Laufen und so, dass man in der Schule jetzt schon mal guckt, okay, mit wem könnte man eine Firma machen?
Dass ich sage, ich mache seit 4 Jahren mit Miguel Podcast.
Wir sind eine Firma. Also Caro ist meine Firma.
Ja, also das sind auf jeden Fall tolle Vorstellungen. Leider ist es das nicht. Es geht tatsächlich in eine total andere Richtung. Und zwar ist das ein umgangssprachlicher Internet-Slang. Und es soll eine Kurzform sein für die
für diese Redewendung, dass man eine Firma an die Wand fährt. Also quasi, dass man
Ah.
irgendwie verkackt, seinen Status, seinen Ruf schädigt. Genau.
Das finde ich
Ja.
gut, das übernehme
Das
ich.
heißt, man sagt so, Jannis hat sich mit Hanna verscherzt, wird im Internet gemobbt, Firma.
Firma.
Passt das? Oder sind wir.
Ja, also ich glaube, das ist eher auf die eigene Person bezogen. Also
Okay.
wenn man jetzt selbst einen Fehler macht und nicht irgendjemand anderes, aber ich glaube,
Ah.
das kann man auf jeden Fall durchaus als Kommentar
Ist es das
auch
neue
irgendwie abgeben.
Schere? Also wenn ich jetzt einen Fehler mache, sage ich Firma.
Also ich würde sagen, Firma ist eher so, wenn du etwas falsch gemacht hast und du einfach sagst, ich habe es falsch gemacht, und so Schere ist halt eher, wenn du dich dafür entschuldigst.
Ah ja,
Also
okay. Ich habe
deswegen.
noch eins. Und zwar deine Mutter.
Das benutzen wir teilweise immer noch.
Oh
Also,
nein, it's still a
aber
thing.
also
Oh mein Gott.
ich weiß nicht, ob im gleichen Zusammenhang natürlich, aber immer wenn man irgendwie, also es kennt man noch, wenn Leute sich streiten und einem die Argumente ausgehen, sagt man einfach deine Mutter. Einfach
Ah,
so.
okay.
Immer noch, ja, hält
Also
sich
das ist
hartnäckig.
nach wie vor
Oh
da,
mein Gott.
aber es gab früher wirklich eine ganze Bandbreite an deine Mutter Witzen, wo sich Leute irgendwelche frauenfeindlichen Witze erzählt haben, die dann so nach dem Motto, ja, deine Mutter ist so fett, die macht ihr Passfoto bei Google Earth oder sowas. Und das war wirklich, ihr ahnt nicht, wie geil das Leute gefunden haben auf dem Pausenhof. Das war wirklich das Ding, deine Mutter Witze und Chuck Norris Witze. Das war die andere Kategorie. Kennt ihr Chuck Norris Witze? Das war andersrum, weil das war Chuck Norris, das war natürlich der Mann und er konnte
Der konnte
alles.
alles, und die Mutter war meistens, war der Witz meistens, die Mutter ist dick.
Dick oder hässlich oder stinkt oder so.
Das ist
Also,
voll
oh
traurig.
mein
Ja, aber
Gott.
gibt's auch immer noch diese ganzen Deine
Aber
Mutter-Witze.
ich weiß noch, 2021 war das so. Ich habe das auch gesagt. Mittlerweile finde ich das total respektlos. Aber es war auch so, hat man das dann so mit Doppel-D geschrieben, also so
Ja,
Deine
ja.
Mutter.
Ja,
Ja, und
und A
A.
am Ende, genau. Deine Mutter. Ach, das gehört aber ganz normal dazu, dass man auf dem Pausenhof doofe Dinge sagt, für die man sich später schämt.
Aber ich finde den Ausdruck auch so bescheuert mittlerweile.
Eben. Also ich glaube, mittlerweile finden viele das einfach total peinlich. Also ich finde das einfach peinlich. Vor allem das mit dem, also dieses nicht mal so Mutter sagen, sondern so Mutter. Das
Ja.
finde ich
Aus
peinlich. Das
dem
ist einfach
Alter
wirklich,
sind wir raus.
ja, ganz ehrlich.
Hat jemand noch einen Begriff oder sind wir alle
Ich glaube,
durch?
ich muss noch einen liefern,
Ach,
ne?
Caro, ja.
Ich nehme mal Teletext.
Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es, also ich kenne es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sowas wie Untertitel oder sowas für irgendwas sind. Oder so etwas, so eine Schrift, die bei etwas mitläuft, so Telefonaten oder so. Ich glaube, dass man beides
Ja.
macht, also beides gleichzeitig macht. Telefonieren und schreiben gleichzeitig.
Ah, wegen Texten.
Ja,
Ah,
Teletext.
das ist schlau, aber es ist auch leider falsche Fährte. Aber es ist,
Ja.
ist ja klar. Also
Beides falsche Fährte.
es geht
Also
um einen Text. Also gar nicht um, dass man schreibt einen Text, sondern
man
man
liest.
liest
Es
einen
ist, es
Text.
setzt voraus, dass man noch Fernsehen guckt, lineares Fernsehen. Macht ihr das überhaupt noch? Also benutzt ihr denn den Fernsehapparat bei euch zu Hause?
Wo man so durchseppt, also jetzt nicht auf dem Fernseher Netflix
Ist so
anmachen.
viereckig und man gibt so eine Fernbedienung mit, die haben so, hat so Nummern drauf.
Dann guckt man so Sachen wie ZDF.
Oh ja, das ich, ja.
Wir haben ein Fernseher im Haus, da gibt es kein Netflix, nichts, und da muss man immer so durchzappen.
Ja, und da gibt es eine Parallelwelt in diesem Fernseher. Das ist ein Menü.
Die gibt's auch noch, müsst ihr mal
Ja, man muss
reingucken.
erstmal in so ein Menü reinkommen und da kann man auf Seitenzahlen gehen. Und es ist wie ein Buch. Naja, wie ein. Ich kann es selber nicht erklären.
Inventar, wie so ein Inventar. Und man hat so
Naja,
alle
nee.
Zahlen.
Nee, es sind Artikel, es sind Zeitungsartikel, es sind Nachrichten, es sind weiterführende Informationen.
Schwarzer Hintergrund, weißer Text und dann so bunte, grüne,
Ja. Ja, ich
viereckige
glaube, ich
Sachen.
kenne das sogar. Mein Vater
Sie
hat das
erfahren die
manchmal
heutigen Bundesliga-Ergebnisse bei uns im Teletext auf Seite 530.
Ja.
Oder weitere Informationen.
Und es ist ganz verpixelt. Also es ist nicht irgendwie schön gemacht oder so.
Ja.
Und dann gab es früher dann auch so die Erotikseiten und dann hat man sich so ganz verpixelt so
Busen
Busen angeguckt
angeguckt.
und dachte so, ach, ist das krass, da kann man sich
Gott.
ja so verpixelte
Aber
Cartoon-Busen
ich kann selber
angucken.
nicht richtig Teletext erklären. Es ist auf
Wie
jeden
kann
Fall,
man das denn
es
erklären?
ist im Fernseher
Das muss man
geschriebener
gesehen
Text, den
haben.
man lesen
Ja,
kann.
ich
Es
glaube, ich
ist.
kenne das sogar. Ich meine, mein Vater, der hätte das früher manchmal mit meinem Fernseher machen, so angemacht, und hätte dann steht das ja so ganz komisch. Also das sieht ja viel älter aus als dieser
Ja,
Fernseher
genau. Es sieht
eigentlich.
so ganz verpixelt aus. Geht da mal rein. Geht mal in
Ja, wirklich.
Teletext. Hammer.
Ja, hat noch jemand einen Begriff, den er unbedingt loswerden will?
Also das habt ihr sicherlich schon mal gehört, weil das ist mittlerweile sehr verbreitet. Deswegen ist meine Frage nicht, wirklich, was es bedeutet, sondern eher, wie man es anwendet und woher es kommt. Und zwar 6-7.
Ich habe mich gefragt, ob ihr 6-7 mitbringt.
Ich fand es eine Schande, es nicht zu tun, weil ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Jugendwort so um die Welt gegangen ist.
Es ist wirklich ein weltweiter Erfolg. Und immer, wenn man Leute, die unter 20 sind, das Wort 6-7 sagt, also vor denen, dann rasten die wirklich aus. Also teilweise Kinder schreien und es ist ein weltweiter Insider-Gag. Aber ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, ich habe versucht, mal rauszufinden, woher das kommt, also was der Ursprung ist. Und ich habe es nicht wirklich ausfindig machen können. Also ich bin jetzt sehr froh, dass ihr uns da aufklären könnt.
Also 6-7, das Wort selber hat nicht wirklich eine Bedeutung. Es ist halt einfach die Zahl 67. Und es kommt, also es ist ein TikTok-Meme. Und zwar in den USA wurde ein, ich bin mir ziemlich sicher, ein Basketballspiel gefilmt. Und dann wurde eben ins Publikum gefilmt. Und dann hat ein Junge in die Kamera eben dieses 6-7 gemacht mit dieser Handbewegung. Und danach ist das mega viral gegangen. Und
aber warum? Warum geht das viral?
Passiert einfach.
Keine Ahnung.
Die neuen Memes.
Weiß ich nicht. Es ist einfach viral gegangen. Und dann, und der eigentliche 6-7 kommt aber aus einem Lied, und zwar Dude Dude von Skrilla. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der singt eben auch dieses 6-7. Aha. Und das ist dann einfach viral gegangen, und deswegen, immer wenn man jetzt diese 67 irgendwo sieht, egal wo.
Auf der Seite im Mathebuch oder so.
Genau, oder bei einem Ergebnis im Mathebuch oder auf der Prozentzahl vom Handy oder alles.
Kann dann man ruft halt die ganze Klasse 6-7.
Dann schreien die alle. Ich habe tatsächlich gehört von einer Person, die selbst Mathe unterrichtet, dass diese Person am Anfang der Stunde sagen muss, okay, damit wir es hinter uns bringen, einmal 6-7, dann schreien alle, damit das nicht während der Stunde immer wieder passiert. Also da muss das einmal so erlauben. Weil, und dann, aber für den Rest der Stunde wird dann nicht mehr geschrien, wenn irgendwo ein 6 oder eine 7 auftaucht.
Es ist sogar so weit gekommen. Das ist wirklich unfassbar. Also ich weiß auch, es gibt Leute tatsächlich so 6- bis 7-jährige Kinder, die so 6 waren und 7 geworden sind, während es diesen Trend gab, und dass sie dann auf TikTok mit ihrer Torte, die Torte ist gefühlt größer als ihr ganzer Kopf, aber die haben da so diese zwei Zahlen, diese Kerzenzahlen.
Ja, irgendwie. Und tauschen die dann so aus?
6-7? Die machen dann diese Handbewegung, diese 6-7. Aber das ist ganz krass.
Ja, aber so richtig check ich es immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie aus diesem Video dieser Trend werden kann. Und alle finden es total geil und freuen sich.
Aber es wird angewendet so ein bisschen wie so egal. Es ist irgendwie...
Es hat gar keinen Sinn. Es ist das erste Meme ohne Sinn.
Ob das so ist oder so ist, ist irgendwie 6-7.
Ja, einfach 6-7. Egal, das kannst du immer benutzen, wenn du einfach eine 67 siehst.
Ich verstehe nicht, wie etwas ohne Sinn so viral gehen kann. Und da habe ich schon fast die Theorie mir daher fantasiert, dass es so eine Art Kinder-TikTok gibt. Und da ist irgendein Insider-Witz, den vielleicht, wo vielleicht sogar ihr dann schon aus dem Alter raus seid, dass ihr das gar nicht mitbekommt.
Auf jeden Fall.
Das, was sich wirklich so an so 10-Jährige richtet. Weil die For You-Page ist ja so spezifisch auf die Person ausgerichtet, dass selbst JournalistInnen, die das rausfinden wollen, nicht rausfinden können, was an 6-7 so interessant ist.
Auf jeden Fall. Ich sage auch, es ist nur so viral, weil es einfach so gebräuchlich ist. Wie Miller gesagt hat, man kann es ja bei allem anwenden. Und dann ist das egal.
Aber ihr leidet auch unter 6-7. Das ist ja schon mal interessante News. Ja, erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und uns hier geupdatet habt.
Wir sind wieder synchronized.
Ja, genau. Ja,
danke an euch.
Ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und ganz viel Spaß bei euren Dankeschön. Geburtstagen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüssi.
Tschüss, bis bald.
Tschüss, bis bald. Tschüss.
Sweet.
Mega sweet. Jetzt kommen unsere Tabs. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in L.A. mal wieder die Oscars verliehen. Die Academy Awards, Hollywoods and Stephen Gatchins Biggest Night. In diesem Jahr gehostet von Conan O'Brien im Dolby Theater, was ja im Übrigen nur ein Teil einer Mall ist. Wusstest du das? Diese glamouröse Veranstaltung, die Oscars, findet in so einem Einkaufszentrum
wirklich?
Statt. Ja. Das ist das Dolby Theater, heißt es. Das
stimmt,
ist so ein
man
Saal.
Sieht das von außen. Das ist so super viel mit so Glasfassaden und so. Stimmt.
Das ist einfach ein Einkaufszentrum. Glitzer und Glamour. Naja, ich habe natürlich auch dieses Jahr wieder nachts vorm Fernseher gehangen und mir das angeguckt, beziehungsweise werde mir das angeguckt haben, denn Offenlegung, wir nehmen heute am Freitag vor der Verleihung auf und können jetzt nicht darauf eingehen, falls, keine Ahnung, Chris Rock wieder eine Schelle bekommen hat oder so.
Nein, das liegt in der Zukunft.
Die Oscar-Verleihung, das wissen wir gerade noch nicht.
Wir werden es beide gucken, jetzt am Sonntag, der dann für euch bereits gewesen ist.
Richtig. Aber ich glaube, wir können uns trotzdem zurücklehnen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr ein großer Skandal passiert, denn die passieren komischerweise immer nur, wenn ich die nicht gucke. Ich habe seit 2010 alle Verleihungen verfolgt, damals sogar noch während meiner Schulzeit. Das haben mir meine Eltern irgendwie erlaubt und gesagt, ja, wenn du dann trotzdem in der Schule aufpasst, ist es okay. Ja, das hat bestimmt hervorragend funktioniert. Und ich habe es in den 16 Jahren nur zweimal ausfallen lassen.
Wirklich?
Und das waren genau die Jahre.
Mit der Schelle.
Mit der Schelle und mit La La Land, die da gesagt haben, die haben gewonnen und dann war es aber Moonlight. Genau, 2022 und 2017. Jedenfalls grabe ich mich dann natürlich auch rund um die Awards Season gerne ein in die Historie dieser Veranstaltung und finde da so kleine Schätze. Und einen davon habe ich heute mitgebracht. Es ist ein Rabbit Hole, das mir auch schon ein paar Mal aus der Community zugesandt wurde, zum Beispiel von Eileen. Vielen Dank dafür. Aber ich hatte das tatsächlich auch schon selber auf dem Schirm und behandle es jetzt deshalb hier in einer regulären Folge und nicht in einer HörerInnen-Folge, weil es sich ja auch gerade anbietet. Es ist ja Oscar Week.
Yeah, we love the Oscars.
We love the Oscars. Ja, gerade in diesem Jahr macht es besonders Spaß, den Blick in die USA zu werfen, wie sich reiche Leute gegenseitig goldene Statuen verleihen. Naja, jedenfalls geht es in diesem Rabbit Hole um eine katastrophale, desaströse Musical-Eröffnungsnummer aus dem Jahr 1989.
Okay, jetzt
da bist
klingelt's.
Du jetzt schon hooked.
Ich glaube, ich habe das auch schon mal zugeschickt bekommen, aber nicht reingeschaut. Deswegen freue ich mich gerade sehr.
Da kannst du dich wirklich freuen. Das ist wirklich was für dich.
Die Musical-Eröffnungsnummer bei den Oscars ist ja immer, it's a thing. Sie ist beliebt. Wenn gut gemacht, dann ist sie natürlich glamourös, so à la Hugh Jackman. Das ist dann ein Triumph. Ja. Aber du hast natürlich auch das prominent möglichste Publikum, um reinzuscheißen.
Letztes Jahr gab es auch diese Wicked-Eröffnung. Also das ist schon immer ein Ding, was immer mal genutzt wird, aber nicht immer. Aber tatsächlich war es bis 1989 eine Tradition, dass das in jedem Jahr stattgefunden hat.
Ah, ja.
Komischerweise nach diesem Jahr nicht mehr. Also, wir beamen uns jetzt mal gedanklich rein in die Nacht der 61. Academy Awards.
Tonight! Live from the Shrine Auditorium in Los Angeles, California, the motion picture capital of the world, it's the 61st Annual Academy Awards.
So, die Fanfaren ertönen. Der Red Carpet wurde gerade hinter sich gebracht. Meryl Streep war da, nominiert für A Cry in the Dark. Jodie Foster für The Accused. Tom Hanks, Cher, Glenn Close, also wirklich Big Names. Dustin Hoffman ist da für Rain Man, ein Film, der für 8 Awards nominiert worden war. Ein absoluter Hammer damals. Der Regisseur Barry Levinson gilt in dieser Zeit als Regiegenie und sitzt eben auch im Publikum, als im Shrine Civic Auditorium in L.A. die Verleihung eröffnet wird. Also es sind wirklich Big Names da. Es war ja auch noch die Zeit, in der Hollywood-Stars echte, unerreichbare Stars waren. In denen der Glamour jetzt noch nicht von einer diversifizierten Medienlandschaft, Reality-Stars, Insta-Sternchen streitig gemacht wurde. Als man noch nicht wusste, dass die Hälfte der Personen da im Raum mit Jeffrey Epstein befreundet war und man beim Gucken nicht überlegen musste, welche der gezeigten Menschen da jetzt wohl schon mal auf einer Party von P. Diddy war oder Trump-Supporter. Ist oder
wo
whatever.
Auch selbst die A-Lister keinen Social Media hatten, auf dem man den so täglich...
Man hat die nur da gesehen.
Man konnte den nicht täglich super nah sein und in der Story gucken, was Kate Hudson heute macht und so weiter und so fort, sondern man hat die dann nur bei solchen Gelegenheiten gesehen oder in den Filmen.
Ganz privat.
Oder bei
auf dem Red
offiziellen
Carpet.
Interviews. Und die waren far away and unreachable.
Richtig. Also es ist das Jahr 1989. Es wird ein Jahrzehnt verabschiedet, das Filme wie E.T. und Indiana Jones hervorgebracht hat. Und es soll eine iconic Nacht werden. Und wird schon allein deshalb in die Geschichte eingehen, weil in diesem Jahr der Hauptsatz der Oscars ins Leben gerufen wird. Wenn die GewinnerInnen verlesen werden, heißt es ab jetzt nicht mehr The Winner is, sondern And the Oscar goes to.
Oh, das ist neu.
Wurde 1989 etabliert. Aber eine Sache, die damals schon genau gleich war wie heute, etwas, das sich durch die Oscar-Geschichte zieht wie Nominierung für Meryl Streep, und zwar ist das die ständige Kritik an der Veranstaltung. Das ist ja bis heute eigentlich so. Ne, da wird dann jedes Jahr gesagt, ja, das ist ja irgendwie eigentlich zu lang, das ist aus der Zeit gefallen, dann wird alle Jubeljahre mal ein Host abgeschafft, dann merkt man wieder, man braucht den doch, dann kommen die Hosts wieder zurück. Also da wird ja jedes Jahr drum gerungen, dass es halbwegs würdevoll in die Jetztzeit transportiert wird. Und das war auch schon im Jahr 1989 so, und die Diskussion führten dazu, dass das erste Mal die Rolle des Hosts aufgegeben wurde in der Geschichte dieser Verleihung. Es gab keinen Gastgeber an diesem Abend. Aber was weitergeführt werden sollte, war eben die Tradition einer Classic Broadway Musical Eröffnungsnummer. Und wir gehen jetzt auch mal direkt rein und gucken uns an, wer anstelle eines klassischen Hosts in diesem Jahr die Veranstaltung eröffnet hat.
And now, ladies and gentlemen, here's one of the great legends of Hollywood. She's back with us tonight, Miss Snow White. Good evening.
Oh, good evening, Mr. Archer. It is so exciting to be here tonight. I'm a little late, though. Can you tell me how to get into the theater?
That's easy, Snow. Just follow the Hollywood stars.
Follow the Hollywood stars? Oh, follow the Hollywood stars!
Okay. Hast du schon Gedanken dazu? Also, es ist Schneewittchen, random, bekannt aus dem Disney-Film Schneewittchen, gespielt von einer 22-jährigen Schauspielerin, Eileen Broman, die völligst unbekannt ist.
Die nichts mit Schneewittchen zu tun hat.
Und sie soll jetzt den Hollywood-Stars in den Saal folgen, was ein Wortspiel ist.
Also, sie spielt nicht Schneewittchen in irgendeinem Film, sie wurde jetzt für die Oscars als Schneewittchen verkleidet, auf Disney-Adult-Modus da hingestellt und sie soll sagen, wo die Oscars stattfinden.
Ja, das Ganze hat einen Hintergrund. Und zwar hat der Producer dieser Veranstaltung in diesem Jahr, Alan Carr, ein trashy, campy, satirisches Musical gefunden in San Francisco, das damals die Geschichte von Schneewittchen auf so edgy Erwachsen parodiert hat und ihr Leben nach den sieben Zwergen gezeigt hat, wo sie so Hollywood-Star werden wollte. Aber das kannte halt keiner.
Das frage ich mich gerade. Es ist ja kein Running Gag oder so.
Nein. Also der hat das einfach dieses Schneewittchen da reingenommen. Und die erste Assoziation, die man natürlich hat, ist, das Schneewittchen aus dem Disney-Film. Mhm. Warum redet die plötzlich so komisch? Und dann soll sie auf Wortwitzbasis diesen Hollywood-Stars folgen.
Wieder Yellow Brick Road.
Genau. Das ist jetzt wieder so eine Dorothy-Oz-Referenz. Und dann kommen als glitzernde Sterne verkleidete Menschen mit schwarzen Strumpfhosen an, aber ohne Gesicht. Durch diese Tür und sie läuft diesen Stern nach.
Naja, kann man machen.
Ja, kann man machen. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass man sich die gesamte Nummer auf YouTube ansehen kann und dass das Video The 11 Minutes That Ruined Producer Alan Carr's Career heißt.
Okay.
Alan Carr, der eben diese Verleihung produziert hat, hatte sich vorher einen Namen gemacht mit dem Musical Grease. Es ist nicht der Alan Carr, der in Großbritannien die Talkshow hat, sondern ein anderer Alan Carr, von dem man nach diesem Abend nie wieder etwas gehört hat. Dieser Alan Carr war wohl schon bekannt dafür, einen fragwürdigen, trashigen Geschmack und ausschweifende Partys zu haben. Also man hätte schon irgendwie vielleicht vorgewarnt sein können, ob der jetzt der Richtige ist, diese Mainstream-Veranstaltung, die Oscars, zu produzieren. Aber man hat ihn rangelassen. Also, jetzt folgt man diesen 8 glitzernden, menschengroßen Sternen in den Saal. Und die stehen jetzt dann auf der Bühne und ein roter Vorhang öffnet sich und Schneewittchen läuft aber durch den Hintereingang nun in den Saal und jetzt steht diese Schauspielerin als Schneewittchen verkleidet, die keiner kennt, in diesem Saal voll der größten Stars des Planeten und fängt an zu singen, eben diesen Stars die Hände zu schütteln und alle gucken schon so, was geht denn hier gerade ab?
Stars out tonight, stars with glamour are gleaming and bright, and we only have stars for you.
Da versucht Tom Hanks das höflich wegzulächeln an dieser Stelle.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne die restlichen 10 Minuten noch nicht.
Bisher hat's dich.
Bisher finde ich's, also es ist ganz, ganz nett.
Es ist ganz nett, wenn man freundlich ist.
Es ist jetzt noch nicht schlimm. Also es ist so ein bisschen, why? Warum singt Schneewittchen mit den Sternen jetzt Tom Hanks an? Aber es ist ganz cute. Also ich lass mich überraschen, was da noch so kommt.
Ja, also sie gibt da jetzt eben den unterschiedlichsten Leuten wie Tom Hanks die Hand. Bei Michelle Pfeiffer versucht sie es nur, denn die zieht die Hand weg. Schon, das ist schon so der erste Moment, wo man so ist, ach du Scheiße, was geht hier los? Da kann man schon so in etwa die Stimmung im Saal ablesen und die Irritation ist groß. Nachdem sie das Publikum begrüßt hat, geht ein weiterer Vorhang auf und nun befindet sich Schneewittchen innerhalb von Sekunden zwischen 20 tanzenden Waitern in einem berühmten Hollywood-Nachtclub, dem Coconut Grove, und es ertönt Salsa-Musik. Und hier habe ich jetzt nachgelesen, gab es so eine Vision für diese Inszenierung, die aber wieder nicht so richtig funktioniert hat. Und zwar sollten hier die Golden Age Stars aus Hollywood am Tisch sitzen und auf die New Generation an SchauspielerInnen, Nachwuchstalenten treffen. Unter anderem singt nun in eben diesem Coconut Grove der berühmte Entertainer, der da in diesem Originalladen irgendwie berühmt geworden ist, Murph Grove, einen Song. Und ab dem Moment ist das Schneewittchen auch irgendwie für eine gewisse Zeit weg. Aber guck mal, was stattdessen auftaucht. There they are, standing
in a row. Es sind Kellnerinnen, tanzende Kellnerinnen, ja, mit jeweils einer großen Kokosnuss mit Schirmchen und Strohhalm auf dem Kopf.
Richtig. Und jetzt werden zwischen diesen tanzenden Kokosnüssen die alten Stars präsentiert, die an den Tischen in diesem Restaurant sitzen. Aber damit gab es nun auch ein Problem, wie der Autor, der an dieser Nummer mitgearbeitet hat, Bruce Willens, später in mehreren Interviews beschrieben hat.
There were several problems. One was that it was the Golden Age stars were not as you remember them. They were all older and they kind of were brought in from Palm Springs and it wasn't very glamorous to see Dorothy L'Amour being carried across the stage under the armpits by two guys and wearing thick glasses because she really couldn't see where she was going. And Alice Faye and Tony Martin were older and Roy Rogers and Dale Evans really didn't leave the table. And all of these people who had been legends in their times were not as you remember them. So instead of the audience going, oh my God, oh my God, oh, they were going, oh my God.
Okay, also ich habe verstanden, dass es dort auf der Bühne an kleinen Tischchen saßen auch so alte Hollywood-Legenden. Es ist viele Namen um sich geworfen, irgendwie.
Ja, genau, also Hälfte, Vincent Price und solche Leute, ja, saßen da irgendwie.
Die waren wohl ein bisschen tattrig, oder?
Ja. Also die sind halt älter geworden und wie du ja vorhin schon gesagt hast, man hat eben diese Stars damals nur in solchen gewollten Interviews oder bei solchen Veranstaltungen gesehen und wenn man raus aus der Öffentlichkeit war, war man halt auch raus. Man hat nicht mitbekommen, wie diverse Stars altern und aussehen und das hatte den Effekt, dass der ganze Saal schockiert war davon, wie eben diese Golden Age Stars zu diesem Zeitpunkt ausgesehen haben.
Okay.
Die haben sich nicht gefreut, oh, da ist jetzt Vincent Price. Die waren so, ach du Scheiße, das ist Vincent Price. Der tattrige Opa, der wird da jetzt irgendwie, da wurden dann irgendwelche Stars sind da von so jungen TänzerInnen hochgehoben und mussten sich einhaken,
oh no,
dass sie da über die Bühne geschoben werden. Und währenddessen tanzen dann halt diese drei Kokosnüsse um die rum. Und Schneewittchen rasselt im Hintergrund so. Also jetzt fehlen natürlich noch die jungen Stars. Und die führt nun auch dieser Sänger in dieser Bar Murph Grove ein.
Isn't it exciting, Snow? Isn't it thrilling? It gets better. Meet your blind date. Rob Lowe!
Oh, Mr. Lowe! I'm such a fan!
Really? Well, I'm a big fan of yours, Snow, but you know, there's so much I'd like to know about you.
Also random soll jetzt der Up-and-Coming-Schauspieler Rob Lowe ein Date für Schneewittchen sein. Also das wäre in etwa so, als würde man heute jetzt so Timothy Chalamet dann auf die Bühne bitten und der soll jetzt ganz unangenehm mit Schneewittchen flirten. Brisanter Hintergrund, den ich auch aus dem Interview mit dem Autoren von eben erfahren habe, ist folgender.
And unfortunately, two weeks after the show, the Rob Lowe sex tape surfaced. And the most recent point of reference the media had was his disastrous appearance on the Academy Awards with Snow White, which launched an investigation by the Academy.
Hä?
Also kurz nach dem Auftritt war Rob Lowe in einen Skandal verwickelt, in dem Sextapes veröffentlicht worden waren, wo er mit einer 16-Jährigen, also Minderjährigen, geschlafen hat. Und es brodelte da wohl irgendwie auch schon rum, weil es war wirklich so 2 Wochen nach diesem Auftritt. Und hier ist er aber noch fröhlich mit Schneewittchen auf der Bühne am Singen und flirtet die auch die ganze Zeit so unangenehm an. Also es ist irgendwie so maximal unangenehm.
Okay, das kam aber erst nach den Oscars raus.
Ja. So, jetzt ändert sich die Musik und sie gehen über zu einer umgetexteten Duettversion von Tina Turners Proud Mary, in der Schneewittchen jetzt so meta darüber singt, dass sie eine Cartoon-Figur ist, die für Disney arbeitet. Da schauen wir nochmal rein.
Used to work a lot for Walt Disney, starring in cartoons every night and day.
But you said goodbye to Grumpy and Sleepy, left the dwarves behind, came to town to stay.
Big lights keep on burning.
Na, sie sind. Und er singt auch nicht besonders gut.
Ist das eine Musiknummer jetzt aus diesem Musical da?
Scheinbar.
Okay, es hat auf jeden Fall, es checkt keiner jetzt bei den Oscars.
Nein. Ja. Also da zieht sich mir wirklich alles zusammen. In späteren Interviews hat Rob Lowe dann noch erzählt, dass er genau in diesem Moment dem Regisseur von Rain Man in die Augen geguckt hat, der mit seinen Lippen What the fuck geflüstert hat. Was für ein schlimmer Moment. Und man weiß so, man muss es durchziehen. Und wir sind jetzt in etwa bei der Hälfte der Nummer angekommen. Es sind insgesamt 11 Minuten.
Ich bin jetzt schon so lost.
Und es macht nichts Sinn, hat nichts Intention. Und es sind jetzt in diesen 6 Minuten schon 3 große bis mittelschwere Katastrophen passiert. Chaotisch hoch 10. Und diese Nummer will und will einfach nicht enden. Um jetzt so ein bisschen schneller durchzukommen, kürze ich etwas ab. Ich möchte aber trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass aus dem Nichts die Tische des Coconut Grove zu tanzen anfangen im Hintergrund. Da waren Menschen drunter. Und plötzlich gucken die da so raus und haben so Tischlampen auf dem Kopf. Die 3 Kokosnüsse sind da auch noch im Bild und tauchen jetzt auch nochmal auf. Guck dir das an.
Ja, ich meine, nicht schlecht gemacht.
Dich immer noch, meine Güte.
Ja, also, das Ding ist, man checkt es einfach nicht. Man checkt nicht, was soll es sein?
Ja, also man kann ihn auch nicht vorwerfen, dass es nicht Camp sei. Das verstehe ich schon. Also wenn man eine Faszination hat für so trashy Camp-Sachen, kann man dem bestimmt etwas abgewinnen. Aber danach ändert sich jetzt noch die Kulisse des Ganzen zum Shiny Theater. Es treten nochmal 50 tanzende Pagen auf und am Ende trägt Schneewittchen ein Boxoffice als überdimensionalen Hut auf dem Kopf und ihr Kleid wird zu einem V-artigen Riesenschweif und alle singen Hooray for Hollywood. Dann kommt die Comedienne Lily Tomlin aus eben diesem Boxoffice-Hut und läuft die Treppe runter, verliert dabei einen Schuh und versucht dann moderativ zu retten, was zu retten ist.
Well, I told them I'd be thrilled to do the Oscars if they could just come up with an entrance.
Jetzt wird ihr der Schuh hinterhergeworfen.
Think of it, more than 1.5 billion people just watch that.
Und zack. Aber der Schuh landet im Orchestergraben.
Okay.
Also einer der Tänzer hat im Hintergrund versucht, ihr irgendwie den Schuh noch rechtzeitig rüberzuwerfen, ist auch noch in die Hose gegangen. Alle im Raum waren schockiert von dieser Nummer und es zog auch sehr viel Trouble nach sich. 17 Hollywood-Legenden, zum Beispiel Paul Newman und Julie Andrews, haben einen offenen Brief geschrieben.
Was?
Und nannten die Show eine Blamage für die Filmindustrie.
Man kann sich aber auch ernst nehmen. Also da macht mal jemand
Andrews
und dann muss man da jetzt nochmal einen offenen Brief. Also man kann es auch übertreiben.
Die Disney Company hat eine Copyright-Klage eingereicht, weil sie Schneewittchen ungefragt genutzt haben.
Ja, da sind die ja streng.
Da sind sie sehr streng. Aber muss man dazu sagen, Schneewittchen ist einfach immer schon Public Domain, darf also von jedem genutzt werden. Aber die Darstellung war denen zu ähnlich, jetzt vom Äußeren wie jetzt in diesem Disney-Film. Alan Carr, der Produzent dieser ganzen Veranstaltung, hat nach diesem Abend keine Jobs mehr in Hollywood bekommen.
What? Wirklich?
Ja. Der war danach ruiniert.
Scheiße.
Genauso wie Rob Lowe, der eben danach und seinem Sextape-Skandal ebenfalls ruiniert war. Diese Eröffnung ging in die Geschichte ein als der schlimmste Oscar-Moment aller Zeiten und führte dazu, dass im Jahr darauf wieder klare Moderatoren dabei waren und lange übertriebene Musical-Nummern erstmal gestrichen wurden.
Ja, okay.
Und Das ist diese ganze Geschichte und ich sehe dir an, du kannst ihm immer noch was abgewinnen. Du bist total entspannt.
Ich bin irgendwie einfach ratlos. Ich habe das Gefühl, muss man dabei gewesen sein.
Was das wohl war.
Was war das? Ich komme inhaltlich immer noch nicht richtig hinterher.
Nein, das muss man sich auch wirklich in der ganzen Länge vielleicht nochmal angucken.
Komplett weird.
Macht das gerne heute Abend mal zu Hause und ihr da draußen auch. Gönnt euch die 11 Minuten, die Alan Carrs Karriere ruiniert
haben. Ich freue mich dann auch, die Blicke aus dem Publikum nochmal in Ruhe anzugucken. Die sind natürlich auch toll.
Da gibt es einen wirklich so einen Slow Clap. Auch von Robert Downey Jr. und so. Also, das sind wirklich vernichtende Blicke.
Du kannst
Blicke.
Halt dann, wenn du da halt nicht, wenn da halt nicht geliefert wird, dann kannst du halt nur verlieren. Das ist halt wirklich unter den Augen der Großen. Und ich habe mir eben gedacht, so, ja, wenn das jetzt heute wäre, dann wird es so krass vermiemt, tot vermiemt werden, dass es für immer im Gedächtnis ist. Aber vielleicht ist es genau.
Auch so wie diese Ariana DeBose-Nummer, die auch so in Sand gesetzt war mit diesem Angela Bassett did the thing.
Ja, aber vielleicht ist es auch genau andersrum, weil heute denkt man sich so, in diesem ganzen Wust im Internet, es versendet sich halt. Ach komm, nächstes Jahr reden wir über was anderes. Aber vielleicht, weil es damals so exclusive war, diese Night, dass alle Augen wirklich auf diese Eröffnungsnummer war, dass sich das so eingebrannt hat als so das Schlechteste, was wir je erlebt haben.
Ja, dabei ist es jetzt verhältnismäßig vielleicht gar nicht so schlecht oder es gibt schlechtere Dinge. Heute wäre es vielleicht sogar gut, wenn man etwas kreiert, was dann so vermint wird, dass man ein Thema ist.
Ja, es hinterlässt bei mir jetzt in erster Linie Fragezeichen und ich gucke es mir nochmal in voller Länge an.
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Es sind total wilde Kostüme, tanzende Kokosnüsse, Schneewittchen, deren Hut ein Box-Office ist, aus dem dann irgendwelche Leute aufploppen und so. Also es macht wirklich Spaß.
Vielen Dank, Miguel, für die Oscar-Tabs. Und ich habe auch noch Tabs dabei. Ja, es ist 2026 und wir begehen in diesem Jahr ein Jubiläum. In diesem Frühjahr jährt sich zum 30. Mal die Trennung von Take That. Kein nischiges Geheimthema, sondern eins der riesen Popkultur-Happenings des 20. Jahrhunderts. Die HörerInnen, die so 10 Jahre älter sind als wir, werden sich sehr genau dran erinnern. Ja klar, waren wir alle dabei. Und die HörerInnen, die so 10 Jahre jünger sind als wir, werden sagen, wer?
Ähnlich ich bin wie genau eben, in der Mitte. Ich weiß, wer das ist, aber ich kann mich an die Trennung nicht erinnern.
Die Trennung wurde bekannt gegeben am 13. Februar 1996. Danach hatte Take That noch ein paar Auftritte. Den letzten in Deutschland hatten sie bei Wetten, dass am 30. März 96. Ja, auf dieses Wetten, dass-Ereignis will ich mit dir jetzt so ein bisschen hinarbeiten.
Toll.
The road to Wetten, dass.
Keine Too Many Taps-Folge ohne Menschen von Wetten, dass und Thomas Gottschalk.
Ja, es ist eine ganz besondere Zeit. In diese Trennungszeit und auch in dieses Take That-Fandom und wie das damals so behandelt wurde, da wollte ich gerne mit dir nochmal so ein bisschen eintauchen. Erstmal zu Take That als Band als Konzept, eine der erfolgreichsten britischen Bands aller Zeiten, eine der größten Boygroups aller Zeiten und eben wegweisend, sowas wie die Ur-Boygroup dieser neuen Generation der Boybands der 90er. Natürlich gab es dieses Konzept Boygroup irgendwie auch schon vorher. In den 60ern zum Beispiel gab es die Monkees, in den 80ern die New Kids on the Block. Also das waren schon so Wegbereiter in die Richtung. Manche würden vielleicht auch irgendwie die Beatles oder Jackson 5 dazu zählen, aber streng genommen sind sie es eigentlich nicht, weil Boygroups diesen Aspekt mitbringen, dass sie eben zusammengecastet sind, ganz gezielt.
Wer etwas über den Streit von Take That mit Mr. Blobby erfahren möchte, dazu haben wir bereits schon mal die Tabs geschlossen. Da warst du krank. Das,
ja, genau.
Das war die Folge mit Robin. Kann man da alles nachhören?
Dieses Zusammengecastete war eben in den 80ern bei New Kids on the Block auch so, aber in den 90ern wurde das zu einem richtigen Phänomen und diese Boygroups sind nur so aus dem Boden geschossen und seitdem verwendet man auch erst diesen Terminus Boygroup. Und es waren eben mehrere, ja, identisch konzipierte Gruppen. Neben den größten Take That gab es natürlich auch noch East 17, es gab Worlds Apart, es gab Caught in the Act. Es wurden immer mehr, bis dann Mitte der 90er auch noch die Backstreet Boys auf den Plan getreten sind. Dann NSYNC und so weiter und so fort. Aus den 2010ern kennen wir natürlich One Direction und aktuell die größte Boygroup,
Willst du
BTS.
Dich mit dieser Folge hier bewerben für die ultimative Chartshow? Dass du so ein Stichwort gibst in der Greenbox von den Backstreet Boys. Also daran kann ich mich auch noch erinnern.
Und
die gab es ja auch.
Die gab es auch.
One Direction gab es ja auch.
Also das ist die Boygroup-History. Backstreet Boys, muss ich sagen, waren die Boyband meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich habe mal mit 4 Jahren verfügt auf einem Zettel, den habe ich selber geschrieben, dass die Backstreet Boys auf meiner Hochzeit spielen sollen.
Ah ja, das ist ja noch hin.
Da
Das ist ja noch nicht passiert.
Kann sein, dass ich die jetzt gerade mir doch so ein Revival hier mit Konzerten in Düsseldorf. Ich muss einfach hoffen, dass bis zu meiner eventuellen Hochzeit die dann wieder günstiger sind.
Ja, man kann nur hoffen, dass sie dir nicht antworten auf diese Anfrage wie Culture Candela.
Ja, genau. Weißt du eigentlich, wie schwierig es ist, die Backstreet Boys von A nach B zu bekommen?
Ja.
Mausi.
Mausi.
Genau, also wir sind jetzt Anfang der 90er und du hast es eben gesagt, bei diesem Riesenhype waren wir beide noch gar nicht dabei, weil ich war ein Baby und du warst noch gar nicht.
Ich war noch nicht da.
Du warst noch, eine Formulierung, die ich übrigens hasse, da warst du noch flüssig.
Ja, das hasse ich auch.
Eklig,
da,
ne?
Da warst du in Abrahams Waschkessel.
Was? Das hab ich noch nie
gehört. Das ist ekelhaft, oder? Dann lieber, da bist du noch mit der Trommel um Christbaum gerannt. Das geht noch eher.
Naja, meine Begegnung mit Take That war dann eben in der Reunion-Phase, als dann Patience und Shine und so rauskamen, so um 2006 rum. Und da habe ich dann gecheckt, die sind reunited. Die gab's schon mal. Und diese eine super berühmte Song, Back for Good, ist auch von Take That. Und Robbie Williams war mal in einer Boyband. Der war natürlich ein sehr prägender Star in der Kindheit. Also, das ist...
Robbie Williams ist der aus dem Affenfilm von neulich.
Genau, der aus dem Affenfilm. Also das ist, wenn ich an Take That denke, habe ich assoziativ erstmal diese gealterten Take That im Kopf. Aber die jungen Take That, die Teenie-Schwärme, die waren natürlich ganz anders drauf. Und mir war gar nicht klar, wie krass angesext die am Anfang waren.
Oh mein Gott. Leder, Lack und Leder. Okay. Also es sind fünf natürlich sehr gut aussehende Jungs, oberkörperfrei, Lederhosen, also Lederhosen nicht im bayerischen Sinne, sondern im Lack und Leder.
Keine Gosserschnäuzer.
Genau, sondern sie haben so schwarze Lacklederhosen an und auch ja so Glitzer, wie so Glitzer-Slips drüber.
Ja. Und sie reiben sich irgendwie mit, ich weiß nicht, ob es Kuchen
gegenseitig
ist.
Gegenseitig.
Oder irgendwelche Lebensmittel.
Ja.
Reiben sie sich ein und räkeln sich da aneinander halbnackt.
Also es ist auch ein bisschen homoerotisch angehaucht.
Ja. Kennt man diesen Vibe? Und hier hat das tatsächlich auch den Hintergrund, dass sie am Anfang ihrer Karriere vor allem in Clubs der queeren Szene aufgetreten sind, in vielen schwulen Clubs aufgetreten.
Aha.
Weil es da einen privaten Kontakt gab des Managers. Aha. Also hatten sie gute Auftrittsmöglichkeiten.
Ein privater Kontakt.
Der Manager, übrigens Nigel Martin Smith, der hat die zusammengecastet.
Guck ich mal,
Background-Recherche,
ob der verdächtige der Nigel, Insta-Followers hat.
Also Nigel Martin Smith, der hat diese Band zusammengecastet. Es gibt auch so ein paar unterschiedliche Stories, wie jetzt die Band final zusammengekommen ist. Auf jeden Fall ist der sich das ausgedacht hat, das Konzept Take That und dafür die Jungs gesucht hat.
Mhm.
Und der Erfolg kam erstmal nicht so richtig und dann aber so richtig. Alle kannten Take That und die Fanbase, vor allem an Teenie Girls, war riesig. Kriegst du die Namen zusammen? Kannst du Namen nennen
Gary
überhaupt?
Gary Barlow,
der Bandleader, die Stimme, die man so mit Take That auch viel verbindet.
Robbie Williams.
Of course, Robbie fucking Williams. Ich war mal auf einem Konzert von Robbie Williams und der am Ende die Band vorgestellt. That was here. Der und der und der und der. And I am Robbie fucking Williams.
Humble brag. Dann wird's bei mir schon dünne tatsächlich. Aber wenn du sie jetzt sagst, dann sage ich, ja klar.
Mark Owen?
Ja, klar.
Ja, der Crush von unserer Kollegin, die auch damals ganz große...
Liebe Grüße
an die Kollegin, die damals auch im Take That Fieber war. Dann gab's noch Howard.
Ah ja, stimmt.
Und Jason. Und die konnte ich immer nicht mehr gut auseinanderhalten in späteren Jahren, Howard und Jason. Die waren so...
Da wirst du das jetzt dir mit der Kollegin eben verscherzen, weil die hat ja auch so dann die aufgesucht in Hotels und so,
ja,
ne?
Howard hatte mal Dreads eine Zeit lang, am Anfang.
Mhm.
Genau. Und
aha.
Später war so ein roughe Segler, so Jever-Werbung. So sehen die aus. Naja, auf jeden Fall damals so super süße, durchtrainierte Typen mit Wuschelhaaren. Die konnten gut singen, die hatten Bodies, die hatten Tanzchoreos und da war für jeden was dabei. Jeder hatte da seinen Liebling bei Take That.
Ja.
Der größte Hit natürlich, Back for Good. Irgendwie auch Non-Pology, der Song, wenn man mal so drüber nachdenkt. Was immer ich getan habe, was immer ich gesagt habe, habe ich nicht so gemeint.
Ja, falls ich Gefühle verletzt habe, war es nicht so.
Meint. Oh, komm zurück.
Bitte komm trotzdem zurück. Egal, falls ich was falsch gemacht haben sollte.
Was auch immer ich gemacht habe, komm halt zurück.
War vielleicht falsch.
Ja.
Je nachdem, unter welchem Blickwinkel aus man es betrachten tut.
Das war der größte Hit. Und sie hat natürlich auch einige gecoverte Songs, darunter Relight My Fire, was huge war. Und auch How Deep Is Your Love, ein Bee Gees Cover. Finde ich eigentlich weird, dass so Songs wie Relight My Fire und so ein Bee Gees-Cover irgendwie so gehypt wurde bei so jungen Fans, so 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen. Irgendwie, ich mag prinzipiell irgendwie Take That-Musik, vor allem Never liebe ich, komplett Power. Aber ich finde, es ist schon nochmal so ein ganz anderer Vibe als so eine One Direction-Pop-Gruppe oder auch Backstreet Boys. Finde ich irgendwie erstaunlich, dass dieser Sound damals irgendwie so gezogen hat.
Das haben sich aber so deutsche Boybands ja dann auch abgeguckt. Also echt haben ja dann auch so alte Rio Reiser-Songs nochmal wieder neu aufgelegt.
Ja, in Cute.
So. Ja.
Cutified.
Cute.
Auf jeden Fall haben sie einen Nerv getroffen. Die Fans sind denen hinterhergereist. Jeder hatte seinen Liebling, wie gesagt. Sie haben seit ihrer Gründung 48 Millionen Tonträger verkauft und über 7 Millionen Konzerttickets, konnten 20 Top-10-Hits und 12 Nummer-1-Singles verzeichnen. Dann auf einmal, ich skippe jetzt mal die ganze heroische Bandgeschichte von Take That, weil wir wollen ja auf die Trennung hinaus. Auf einmal gab es...
Ja, also sie waren sehr erfolgreich einfach
die ganze Zeit. Sie waren huge und big und sie waren gigantisch. Und auf einmal aber der erste Einbruch, auf einmal Drama, Robbie steigt aus. Robbie verlässt Take That. Im Juli 95 hat er das bekannt gegeben. Warum? Das wird auch immer so ein bisschen anders erzählt. Er war wohl der, der am wenigsten mit dem Druck umgehen konnte, sowohl vom Management als auch von Seiten der Fans, der auch Probleme hatte mit Alkohol- und Drogenexzessen, psychisch darunter zu leiden hatte.
Er war aber auch schon während der Bandgeschichte so der Star unter denen. So ein bisschen wie bei Harry Styles und One Direction. Ja, auch. Da wusste man schon immer, von diesen Jungs, die da auf der Bühne stehen, gibt es so ein Hauptschwarm von allen.
Total.
Der es danach wahrscheinlich schaffen wird.
Und das Interessante ist, dass eigentlich Gary Barlow als Bandleader und als Star angelegt wurde durch das Casting, aber Robbie sich dann so Schritt für Schritt zum Liebling der Band gemacht hat. Also Robbie, genau, war dann irgendwann der Star, der Liebling der meisten und damit hat er eine Massenhysterie ausgelöst. Die vier anderen haben dann noch die Welttournee irgendwie zu viert zu Ende absolviert und Robbie war raus. Alle haben sich draufgestürzt, es war überall international das Thema. Das hier ist zum Beispiel passiert.
Für trauernde Take That-Anhänger wurde in Berlin sogar ein Nottelefon eingerichtet.
Auweia, also, da lagen die Nerven blank.
Die Nerven lagen komplett blank. Die Bravo und auch der Berliner Senat haben ein Sorgentelefon eingerichtet. Und auch bei Viva, du erinnerst dich bestimmt daran, gab es dieses Sorgentelefon am Tag, als
Mola
Robbie...
Mola Adebisi, diesen Clip kenne ich.
Richtig, als Robbie ausgestiegen ist. Da haben wir schon mal, weiß ich nicht mehr, ob wir es erwähnt haben, aber kam auf jeden Fall in der Viva-Doku vor, die wir hier schon mal besprochen haben. Und da spreche ich jetzt eine kurze Triggerwarnung aus für die nächsten 2 Minuten zum Thema Suizidgedanken. Da erinnern sich jetzt eben Alex Bechtel und Mola Adebisi an diesen Tag bei Viva.
15 Uhr fing es an, das Telefon klingelte wie verrückt. Ja, hinter den Kulissen saßen weiß ich nicht wie viele Leute und haben mit den Zuschauern gesprochen.
Ich komme sehr schlecht darüber weg und wir treffen uns eigentlich nicht so. Und auf jeden Fall, ich bin sehr geschockt darüber.
Also meine Freundinnen, die sind total durchgeknallt, die wollten sich die Pulsadern aufschneiden. Und ja, wirklich, Gott, die haben mit Messer auf dem Boden gesessen und das war echt krass.
Ich meine, manchmal mussten wir echt so lachen und das ist natürlich, das war Überforderung.
Oh, ist vielleicht jetzt nicht der richtige Moment, um da loszulachen, okay.
Ja, also Mola Adebisi muss irgendwie so in sich reinlachen, als dann dieser aufgelöste Fan am Telefon von den Suizidgedanken ihrer Freundin erzählt. Der Vibe ist halt total weird, weil natürlich für diese Fans eine Welt zusammenbricht. Das ist für die total ernst. Die hatten wirklich eine Lebenskrise und die ModeratorInnen mussten das irgendwie abfedern, was da auf sie eingeprasselt ist, waren total überfordert damit und brechen in den unpassendsten Situationen ins Lachen aus, was natürlich nicht gut ist in so einer Situation, aber es ist halt auch komplett neu. Das gab's nicht vorher. Und in den 90er Jahren jetzt junge Frauen sensibel behandeln, war auch nicht so Prio.
Ja.
Also einfach eine Ausnahmesituation.
Man kann es ja insofern verstehen, dass es einfach skurril wirkt, dass sich Leute wirklich etwas antun wollen, also da etwas Existenzielles drin sehen, weil sich eine Band auflöst. Also dass man da, wenn man das erste Mal hört und darauf nicht vorbereitet ist, zumal als junger Moderator in einer Live-Situation, dass man da denkt, okay, ist das jetzt euer Ernst oder werde ich hier gerade verarscht? Und dann aus Überforderung lacht, kann man auch ein bisschen ja schon auch nachvollziehen.
Ja, auch weil dieses Phänomen in dieser Dimension, so dieser Boyband-Hype auch einfach neu war. Und die Fans wussten wirklich nicht mehr weiter. Für die ist ja einfach nicht nur ihre Band vorbei gewesen, sondern irgendwie der Lebensmittelpunkt.
Ja, das muss sich für die ja ein bisschen wie Schluss machen angefühlt haben. Also wenn man sich dann in so einen Crush auch über die Ferne vielleicht so reinsteigert und plötzlich sagt dann diese Band, ja okay, sie lösen sich auf,
ja,
wird das ja vielleicht auch sowas wie eine tatsächlich so eine Art Herzschmerz gewesen.
Ja, und
sein.
Es gibt viele Fans, die sagen in O-Tönen, das ist wie, als wäre ein Familienmitglied gestorben.
Ach du liebe
Engel. Und wissen nicht weiter und versuchen sich irgendwie zu helfen, wie auch dieser Fan hier in diesem Clip.
Was soll ich machen? Ich werde hoffen und ich werde Robby noch schreiben. Mehr kann ich auch nicht machen.
Das fand ich so sweet.
Mehr kann ich auch nicht
machen. Ich werde Robby noch schreiben.
Ja.
Vielleicht überlegt er sich es dann nochmal, wenn ich dem schreibe.
Oh Mann.
Mehr kann ich auch nicht machen.
Oh. Also, wir sind wirklich, die Hände gebunden.
Ja, ich kann ihm höchstens noch schreiben. Mal gucken, ob er was ändert.
Ja, aber da siehst du auch, dass es einfach schon eine parasoziale Beziehung ist,
ja,
die sie mit dieser Band eingegangen ist. Also sie denkt ja wirklich, wenn ich dem jetzt schreibe, dann hat das vielleicht irgendeine Art Auswirkung.
Ja, klar.
Oh mein Gott.
Und eine Sache ist mir aufgefallen, dabei, wie eben über diese jungen Frauen, über diese Fans gesprochen wurde, über diese Take-That-Begeisterung, dass für dieses neue Fandom in den 90ern da irgendwie in den Medien ganz weirde Metaphern gefunden wurden.
Grenzüberschreitender Wahnsinn ist nicht auf Rinder beschränkt. Vorwiegend sehr junge Damen verfallen in Schreikrämpfe, Zuckungen und gelegentliche Ohnmachtsanfälle angesichts eines weiteren Exportartikels aus Großbritannien. Die Epidemie wütet derzeit im Großraum Düsseldorf.
Die Epidemie? Der Rinderwahnsinn?
Was? Was?
Oder auch hier Steffen Seibert findet auch sehr anschauliche Worte.
Take That gehen natürlich nicht, ohne vorher noch einmal ihre ganz besondere Form des Kinderwahnsinns zu entfachen. Gefährdet sind bekanntlich vor allem Mädchen zwischen 8 und 16. Und am Samstagabend, da ist nochmal mit einem ganz schlimmen Aufflackern der Seuche zu rechnen.
Ja,
die
der Seuche.
Steffen Seibert.
Der Steffen Seibert hat mal gesagt, Take That ist eine Seuche. Das finde ich total krass, was man da für Bilder gewählt hat, um das Verhalten von so jungen Mädchen zu beschreiben. Rinderwahnsinn und die Seuche.
Oh
und
mein Gott.
Ja, dann wurde tatsächlich die komplette Auflösung bekannt gegeben, nicht viel später, im Februar 1996. Was sich alle schon gedacht haben, seit dem Sommer, als Robby raus war, was in den Boulevardmedien schon gemunkelt wurde, ist wahr, die Band trennt sich for good und gibt das in einer PK offiziell bekannt. Gary Barlow sagt, die Gerüchte sind wahr, How Deep Is Your Love wird unsere letzte Single und Greatest Hits unser letztes Album. Und das war einfach historisch. Du kannst dir vorstellen, was da schon los war, als Robby ausgetreten ist und jetzt eben die ganze Band löst sich auf.
Uff.
Wieder Fans mit Heulkrämpfen, für die die ganze Welt zusammenbricht.
Ein
zweites Mal Sorgentelefone. Ein zweites Mal das Ganze. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, wie reagiert man da als Band? Also inwieweit nimmst du das als deine Verantwortung an?
Ja.
Ich habe in einem Artikel gelesen, dass bereits während der Pressekonferenz, die sie gegeben haben, Teenie-Mädchen bei der BBC angerufen haben unter Tränen und dann wurden sie damit live konfrontiert. Eben hat ein 14-jähriger Fan unter Tränen angerufen, welche Botschaft habt ihr für sie?
Was?
Fragte ein Reporter. Mark Owen antwortete peinlich berührt, ich schätze, es tut uns leid. Was willst du auch sagen?
Oh mein Gott, aber die sind dann auch ultra schlecht darauf vorbereitet worden vom Medientraining her.
Ja, ich schätze, es tut uns leid. Also was soll
ja, was sollen wir machen? Wir lösen uns halt auf.
Ja, Stimmung
ja,
am Arsch.
Ja, klar.
Ja. Es gab dann aber doch noch ein paar letzte Auftritte, die Take That absolviert hat, zu viert nach der Trennung. Und der letzte Auftritt in Deutschland war eben ausgerechnet bei
Wetten, das.
Der letzte Auftritt am 30. März 1996 bei unserem Tommy Gottschalk in Düsseldorf. Und da war was los, kann ich dir sagen. Die Fans, die komplett aufgepeitscht waren und fertig von dieser Trennung und gleichzeitig komplett euphorisiert, hoffentlich einen Blick auf Take That zu erhaschen. Also in diesem kompletten Achterbahn der Gefühle, belagern sie die Halle in Düsseldorf zum einen, wo Wetten, das stattfindet, aber auch das Hilton Hotel, wo Take That untergekommen ist. Und ich zeig dir mal, was da abging vor dem Hotel und achte bitte auch mal an das Wording, was hier mal wieder für diese Fans gefunden wird.
Erste Panik bricht aus. Die Band, heißt es, verlässt das Hotel durch den Hinterausgang. Dort steigert sich die Aufregung in freudige Massenhysterie. Als Gary, Jason, Mark und Howard für Sekunden zu sehen sind, brechen alle Dämme jungfräulicher Begeisterung.
Was?
Die Beatles waren dagegen eine lahme Truppe.
Woher wollen die das wissen? Das
jungfräuliche ist ja Begeisterung ist ein ekelhaftes.
Und das sagt sie so nüchtern in ihrem Journal-Sprech.
Jungfräuliche Begeisterung. Ekelhaft, aber was da abging, ist wirklich so krass.
Hysterie wird zur Panik und aus Panik wird Chaos. Dann öffnen sich alle Schleusen. Es folgt der massenhafte Weinkrampf.
Ach du Liebe, oh Gott. Oh weh.
Verletzte an Leib und Seele pflastern ihren Weg. Beim Ausbruch der Band aus der allzu innigen Fanumklammerung wurde ein Mädchen überrollt. Aus Erfurt war sie angereist. Die nächsten Tage wird sie mit einer schweren Beinverletzung im Krankenhaus verbringen.
Ach du lieber Gott, also da passieren ja wirklich Dinge, da fragt man sich dann als Eltern auch, vor allem wenn man weiß, dass die Band irgendwann wieder auftritt, wofür? Why? Warum?
Ja. Das ging alles ab an dem Tag, als Take That in Düsseldorf waren. Also Verletzte inzwischen sogar, dieses Ausmaß hat es schon angenommen und du siehst auch, es wird langsam dunkel. Also es nähert sich langsam der Beginn
20:15
von Wetten, dass. Und die Fans stehen inzwischen vor der Halle und schreien, wir wollen rein.
Jetzt können wir Chiara und Miller eigentlich mal fragen, ob sie wissen, was an der Uhrzeit 20:15 so besonders ist.
Das stimmt, ja. Für uns ist das ja magisch.
Mal. Ja klar.
Gänsehaut bei 20:15.
Ja klar.
Ja, nächstes Mal. Okay, also hier, das geht hier gerade ab vor der Wetten, dass Halle.
Sie rufen, wir wollen rein, wir wollen rein.
Wir wollen rein, die Nerven liegen wirklich blank, es wird reihum. Howard! Mark!
Thomas Gottschalk ist drin beleidigt, dass es nicht um ihn geht.
Er muss es drinnen abfangen, was da draußen passiert, ist natürlich auch in der Halle sitzen auch die schreienden Fans im Publikum. Ja. Und draußen vor der Halle ist wirklich, die Nerven liegen wirklich blank und es folgt nichts mehr irgendeiner Logik.
Man kommt hier extra hin. 40 Kilometer.
Was?
Sie kommen, wir müssen weg.
Oh Gott. Oh Gott.
Sie sind mitten im Interview. Sie sind natürlich nicht gekommen. Es war dann wieder irgendein falscher Alarm. Aber du siehst sie quasi hin und her rennen.
Oh Gott.
Weil sie sich gegenseitig einreden. Da kommen sie. Ah! Sie rennen wirklich hin und her vor der Halle. Und Thomas Gottschalk drinnen hat das diese Erfahrung auch, aber halt aus der Sicht des Moderators und muss die Fans drinnen handeln. Da sind natürlich auch schreiende, aufgepeitschte Fans, die nicht mehr wissen, wohin mit sich. Und gegen Ende der Sendung treten dann tatsächlich zum letzten Mal in Deutschland Take That auf. Und Tommy, nachdem er gerade mit Frank Elsner und Karl-Heinz Böhm über Äthiopien geredet hat und ihm Miss Germany einen Spendenscheck überbringt, komplett in so eine silberne Disco-Kugel gehüllt, versucht Tommy jetzt Take That anzumoderieren. Er versucht es.
Also, wie gesagt, das ist hier... Psst, das... Okay, hier sind Take That. Back for good!
Also er kann nichts mehr groß dazu sagen. Take That treten auf. Take That performen back for good. Ein letztes Mal. Die Fans in der Halle sind jetzt über den kompletten Nervenzusammenbruch bereits hinaus. Und die letzten Takte von back for good verklingen. Jetzt versuch dich da rein zu versetzen. Du bist ein ganz junger Fan. Da vorne ist deine Lieblingsband, dein Lebensmittelpunkt. Die hören jetzt auf. Du hörst und siehst die gerade vermeintlich zum letzten Mal in deinem Leben. Um dich herum heulen alle. Wie fängt Thomas Gottschalk das jetzt auf? Wir haben ihn ja bereits in zahlreichen Abschieden erlebt.
Gewohnt sensibel,
als es
natürlich.
Um ihn ging, Miguel. Da hast du ja schon mal, da hat er keinen Abschied, wenn es um ihn selber ging, keinen ausgelassen.
Ja, genau. Also da ist immer viel Tränen und Gesänge und da wird nochmal irgendwie ein Chor rausgeschoben und da gibt es ein riesen Trara mit einer rührenden Rede. Goldene Danke Thomas Gottschalk Buchstaben, die irgendwie dann noch irgendwie so wunderkerzenmäßig von der Decke kommen. Also da wird immer viel Tamtam gemacht.
So, und jetzt geht's hier um die damals größte Band des Planeten, um millionenfach gebrochene Teenie-Herzen, um Mädchen mit Heulkrämpfen im Studio, um eine, die bereits verletzt im Krankenhaus liegt, von vor der Halle. Und Thomas Gottschalk reagiert jetzt auf diese Gemengelage, ja, wie man es sich nicht anders vorstellen kann.
Ja, und da gehen sie hin und lösen sich auf. Es ist ein Jammer. Ja, so geht's im Leben. Wo sind meine Suite? Wo sind New Kids on the Block? Wo sind Smokey? Da gehen sie hin.
Da gehen sie hin. Wo sind Smokey?
Wo ist Smokey?
Wo ist Meatloaf?
Wo sind Thomas Gottschalk und die besorgten Väter?
Wo ist Led Zeppelin?
What happened to Rock'n'Roll? Wo sind die Beatles? Oh mein Gott, lustig.
Wo sind Smokey? Naja, so läuft's. Man kann nichts machen. Also seine Haltung ist wirklich souverän. Zu seinem, er kriegt die natürlich nicht eingefangen, weil die sind komplett außer Rand und Band und versucht jetzt diese aufgepeitschten jungen Frauen mit so Boomer-Gags zu beruhigen.
Ihr werdet's überleben. Ich brauch noch ein bisschen nachweinen. Howard, nein. Howard Carpendale lebt.
Da freuen sie sich alle, dass der noch lebt.
Wir haben... Oh. Sie sehen, der Nachwuchs macht sich Regeln.
Ja, er sieht sich, glaube ich, in der Position, in der Rolle des Vaters, ja, des tröstenden Vaters, der versucht, so ein bisschen Nüchternheit in diese emotionale Lage zu bringen.
Was soll er auch machen, ne? Ist der Moderator, muss
er kann ja jetzt auch nicht mitweinen.
Nein, er muss dann die gute Laune oben halten, aber er nimmt halt wirklich diese Fans gar nicht ernst. Und so.
Howard ist am Leben.
Er lebt. Ja, naja, ich meine, meine Güte, wo sind Smokey? Und dann sagt er noch, naja, kein Grund traurig zu sein, bald haben wir ja Kinder, Wetten das. Und da ist vielleicht auch einer von Take That dabei, vielleicht aber auch Captain Blaubeer oder die Maus. Während er so niedergeschrieben wird, Howie! Also ein absurder und super dramatischer Tag, auch in der deutschen Geschichte damit, generell in der gesamten Geschichte der Popkultur. Natürlich gibt es ab diesem Zeitpunkt noch die ganze Bandgeschichte nach der Trennung, ist auch noch ein kleines Rabbit Hole, wo man reinfallen kann. Die ganzen Solo-Karrieren aller 5 Ex-Take That-Mitglieder, wie Robbie und Gary sich gefetzt haben und in welcher Konstellation wer da mit wem wieder gesungen hat. Es gibt auch eine neue dreiteilige Take That-Netflix-Doku, die ist ganz frisch rausgekommen zur 30-jährigen Trennung. Da kann man sich auch gut nochmal die ganzen Hintergründe auch aus Bandperspektive anschauen. Aber für heute komme ich erstmal raus aus den Take That Tabs.
Firma.
Also bestimmt passend jetzt an der Stelle.
Ja, und damit hätten wir auch für diese Woche wieder unsere Tabs geschlossen. Bevor wir jetzt in unsere allseits beliebte Cross-Promo gehen, haben wir noch einen kleinen Hörspieltipp für euch. Und zwar das Hörspiel Die Punkies in der Ausgabe No Murders.
Ja, da haben wir eine kleine Gastrolle übernommen.
Ja.
Als, Überraschung, ein Podcast.
Ja.
Aber ein True Crime Podcast sozusagen. Da heißen wir Too Many Crimes und sprechen über ein Verbrechen.
Wir heißen auch Caro und Miguel. Also wir haben Method Acting betrieben.
Method gegangen seit 5 Jahren.
Und das Interessante ist, einer von den Punkies, da geht es nämlich um eine Punkband, der heißt Ben. Und das ist nämlich angelehnt an unseren Tourmanager Ben Arndt.
Ben Arndt!
Weil die Punkies sind eine Erfindung von Ben Arndts Vater Uli Arndt.
Ja.
Und so wurden auch die Connections gemacht. Und da haben wir jetzt eine kleine Rolle.
Behind-the-Scenes-Anekdote.
Weil es ist auch so eine Anlehnung an Ben Arndts hier Punk-Band, die er hat. Trashcat heißt
also
die Punkies.
Die Punkies sind super sweete, spannende Hörbücher für Kinder, wo eine Punk-Band im Mittelpunkt steht, die eben die Punkies heißt.
Und die hören jetzt immer den Podcast Too Many Crimes.
Und da durften wir einfach mitmachen.
Da haben wir uns total gefreut. Hört da doch gerne mal rein. Es heißt Die Punkies und die Folge No Murders. Und jetzt haben wir noch eine NDR-Cross-Promo.
Oh ja. NDR-Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Ja, unsere Cross-Promo der Woche ist auch ein Hörspieltipp. Die Hexe von Pendach.
Und ich würde sagen, wir hören doch direkt mal rein in den Trailer.
Guten Morgen, mein Name ist Schwester Agathe. Darf ich ein Stück mitfahren?
Reist ihr ganz allein?
Ja.
Willkommen in Pendach, Schwester.
Mein Kloster wäre euch zu großem Dank verpflichtet, wenn ihr uns helfen könntet. Ein Kind aus der Gegend wird vermisst.
Es tut mir überaus leid, aber momentan haben wir einfach keine Kapazitäten, um abgehauene Kinder einzufangen. Ihr habt wohl nicht davon gehört, dass wir heute eine Hexe hinrichten?
Eine Hexe? Hier.
Ich hab's euch gesagt, treibt man eine Hexe aus ihrem Loch, dann kommen sie alle.
Wieso bist du denn so versessen darauf, dieses Kind zu finden?
Wer sich mit den Mächten der Finsternis einlässt, dem wird die scharfe Schneide des Rechts mit aller Härte treffen.
Irgendwas in diesem Dorf geht nicht mit rechten Dingen zu. Spürst du das auch, Agathe?
Alles.
Nein! Komm da! Wir brechen alle ein!
Die Hexe von Pendach. Eine Hörspielserie von Julien Hebenstreit und Katharina Irmscher. Ab jetzt in ARD Sounds.
Cross-Promo Ende. Ja, damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen, aber noch nicht ganz, weil eine kleine Sache, die machen wir noch.
Ja, wir müssen noch jemand grüßen, und zwar die Mara, die hat uns geschrieben, und zwar: Hallo Caro, hallo Miguel, ich bin Mara und ich bin heute 13 Jahre alt geworden. Ich versuche seit eurer Winterpause in die neue Folge zu kommen. Neulich habe ich in der Schule einen Vortrag über euch gehalten. Der Vortrag ging mit Hörproben eurer Lieder 15 Minuten ungefähr. Okay. Ich habe natürlich eine 1 bekommen.
Eine 1 bekommen, was uns erfreut. Sie uns über uns geredet hat.
Ja.
Und Mara sagt, sie weiß, dass wir meistens freitags aufnehmen und Mittwoch die Folgen veröffentlicht werden. Und heute, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, ist Freitag der 13. Also bitte, bitte grüßt mich. Es wäre mein größter Geburtstagswunsch. Tschüssi.
Und das machen wir natürlich. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch für die 1. Wir werden jetzt nicht im Podcast ein Grüßungssegment einbauen. Wir werden es nicht so oft machen, nur wenn Leute in Schulen Vorträge über uns halten.
Dann gratulieren wir jetzt der Mara ganz, ganz herzlich zum Geburtstag.
Und es eine 1 gibt.
Ganz, ganz liebe Grüße an dich, Mara. Wir hoffen, du hörst uns nächste Woche wieder und ihr anderen alle auch.
Ja.
Bis dahin.
Oh, wow, wir waren synchronisiert.
Bis dahin.
Firma.
Tschüss, Firma.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many taps, 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 too many taps.